ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 26. April und wir zeichnen diese Folge um 12.30 Uhr auf.
Wir sind Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und Carsten Schmiester in Hamburg.
Und hier nicht weit weg vom ARD-Hauptstadtstudio, da ist der Bundestag und im Bundestag ist am Donnerstag parteiübergreifend eine, wie ich finde, wichtige Entscheidung getroffen worden. Es waren alle Parteien, also die Ampelkoalitionsfraktionen und die Union, es war nicht die Linke, aber im Großen und Ganzen parteiübergreifend, es soll einen Veteranentag geben und zwar am 15. Juni. Ich finde das eine gute und letztendlich auch längst überfällige Entscheidung, weil ich in den USA gesehen habe, als ich dort Korrespondentin war, wie anders dort Soldatinnen und Soldaten begegnet wurde. Dort sagen Menschen, die Leuten in Uniform begegnen, im Vorbeigehen, thank you for your service, also danke für ihren Dienst. Das fand ich erst etwas befremdlich, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Aber das hat mir dann nach einiger Zeit durchaus gefallen, weil eben viel Respekt und auch viel Wertschätzung in diesem kurzen Satz steckt. Und diese Wertschätzung gibt es in den USA auch für Veteraninnen und Veteranen. Klar, da ist der Veterans Day am 11. November. Der wird schon seit langem in großen und kleinen Städten begangen. Und in New York City gibt es jedes Jahr die große Veteranenparade, Veterans Parade, mit mehr als 20.000 Teilnehmern. Und hier in Deutschland gibt es einen Mann, ein SPD-Politiker, Johannes Alt heißt er, der sich schon seit langer Zeit dafür einsetzt, dass es auch so einen besonderen Tag für Veteranen geben soll. Und zwar nicht nur einen Veteranentag, sondern auch insgesamt eine bessere Versorgung von Soldaten, die halt an Körper oder Seele Schaden genommen haben. Und Johannes Alt ist selbst Luftwaffenoffizier und er war von 2014 bis 2019 7-mal im Auslandseinsatz in Afghanistan und auch in Mali. Und er weiß also wirklich, wovon er spricht. Und im Bundestag hat er das gesagt.
Das Wort Veteran wird in unserer Gesellschaft wenig genutzt. Und damit muss Schluss sein. Wir brauchen mehr Sichtbarkeit und wir brauchen mehr Anerkennung für unsere Soldatinnen und Veteraninnen. Und darum brauchen wir einen Veteranentag in Deutschland.
In dieser Folge beschäftigen wir uns außerdem ausführlich mit der Situation in der Ukraine. Dazu sprechen wir mit dem Militärexperten Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations. Er ist gerade von einer Reise in die Ukraine zurückgekommen. Aber vorher gucken wir auf die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine mit dir, Carsten.
Das machen wir und es bleibt bei einer offenbar immer noch sehr, sehr schwierigen Lage für ukrainische Einheiten an Teilen dieser ja sehr, sehr langen Front, an den besonders heftig nach wie vor umkämpften Teilen. Da gibt es wie immer viele Berichte, jeden Tag wieder unter anderem in Zeitungen, deutschen, amerikanischen Zeitungen, aber auch das Institute for the Study of War ist natürlich dabei mit täglichen Lageberichten. Wenn man das alles zusammenpackt, kommt man zu der Erkenntnis, dass die russischen Angreifer offenbar weiterhin an einigen Frontabschnitten geringe Geländegewinne machen. Es gibt immer wieder Bilder, die die Runde machen. Da kann man offenbar in den Metadaten auch Geodaten rauslesen, also feststellen, wo ist das eigentlich? Und da sagt das ISW, diese Kriegsforscher eben, dass es zum Beispiel diese russischen Fortschritte im Raum westlich Avdiivka gibt oder in der Nähe von Donetsk. Aber sie schreiben auch, dass die Frontlinie selber im Wesentlichen unverändert bleibt. Das heißt, es wird weiter gekämpft, es wird weiter gestorben, aber es passiert nicht richtig Entscheidendes im Moment. Im Süden gibt es im Gegensatz zum Beispiel zu den kleineren russischen Erfolgen auch kleinere Erfolge für die ukrainischen Streitkräfte. Da gibt es einen Ort namens Krinki am linken Ufer des Dnepr im Gebiet Cherson. Da ist es nur wiederum ukrainischen Soldaten gelungen, ein bisschen weiter vorzurücken, Stellungen zu halten. Aber sonst ist die Lage letztlich bedrückend. Anhaltende Positionskämpfe, weitgehend statisch. Die russischen Soldaten unternehmen zwar immer wieder Vorstöße, oft laufen die ins Leere, manchmal nicht. Da wird im Moment viel über ein kleines Dorf Chassiv-Yar geredet, etwa 40 Kilometer nördlich von Donetsk. Und da schreibt nun das ISW, dass gerade diese Offensivoperation den russischen Streitkräften noch die besten Aussichten auf operativ bedeutende Fortschritte bietet. Das heißt, hier könnte sich möglicherweise eine etwas massivere Offensive dann andeuten.
Entlang der Front gibt es eine neue Entwicklung, ist zu lesen. Und vor allem, was den Einsatz von westlichen Kampfpanzern angeht, das könnte natürlich auch ein Problem dann für die Ukraine sein.
Das ist ja schon länger genau ein Problem. Und jetzt gibt es so die ersten ja bekannt gewordenen Konsequenzen. Mir ist aufgefallen, da gibt es in den USA viele Berichte, dass die ukrainischen Streitkräfte offenbar jetzt die von den USA gelieferten Abrams-Panzer vom Typ M1A1 abziehen von der Front. Diese Panzer wurden ja, als sie geliefert wurden, groß gefeiert. Sie waren sehr lange nachgefragt von der Ukraine. Jetzt heißt es aber, dass der russische Drohnenkrieg es Kampfpanzern immer schwerer mache, sich unentdeckt fortzubewegen. So zitiert die Nachrichtenagentur AP amerikanische Militärs. Die USA hatten im Januar 23 gesagt, okay, wir schicken euch 31 dieser Abrams-Panzer. Aber die Lage hat sich laut AP auf dem Schlachtfeld eben deutlich geändert, weil die russischen Drohnen überall sind. Überwachungsdrohnen, aber auch Drohnen, die Panzer bekämpfen können. Das Ergebnis ist nach diesem Bericht, dass 5 dieser 31 Panzer schon ausgefallen sind als Folge russischer Angriffe. Und ja, im Moment ist man ein bisschen ratlos, glaube ich. Da wird auch noch der amerikanische Vize-Generalstabschef zitiert, Christopher Grady. Und der gesagt hat, im Moment werden wir jetzt mal mit den Ukrainern gucken, dass wir vielleicht eine neue Taktik entwickeln. Es gibt Experten, die sagen, klar, der Panzer ist weiter eigentlich nötig, aber so kommen sie wohl nicht voran.
Ja, das sagt auch Gustav Gressel in dem Gespräch, was gleich noch kommt. Aber da geht es um amerikanische Panzer. Ja. Wie sieht es denn aus mit den Leopard 2 Panzern? Weil da war ja durchaus diese Verbindung mit, wenn der amerikanische Präsident Abrams Panzer in die Ukraine schickt, dann sagt auch der Bundeskanzler, ja, Deutschland schickt Leopard 2 Panzer und auch andere Europäer, Staaten können diese Panzer schicken.
Also nach allem, was ich jetzt rausgekriegt habe, in den Berichten ist nur von Abrams die Rede, weil die aus Amerika kommen, ist natürlich der Leopard, sowohl der Einser als auch der Zweier, ein Panzer, ein Kampfpanzer. Und offenbar auch sehr, sehr verletzlich, was Drohnenangriffe angeht. Es gibt ja dieses Rechercheportal Oryx im Internet. Dort wird ganz genau geguckt anhand von Bildern, was verlieren die Russen, was verlieren die Ukrainer. Und da habe ich mal reingeschaut. Da wird berichtet, unter zerstört oder beschädigt, ein Leopard 1 A5, 18 Leopard 2 A4 und 11 Leopard 2 A6 kaputt oder eben so beschädigt, dass sie nicht mehr kämpfen können. Weiter schreibt Oryx, dass bisher ungefähr 73 Leopard-Panzer unterschiedlicher Baureihen auch nicht nur von Deutschland geliefert worden sind. Richtig genaue Zahlen hat, glaube ich, keiner. Da ist eben auch viel Geheimhaltung mit dabei. Es zeigt aber auch unter Panzer made in Germany, dasselbe Problem, hohe Verluste.
Wir haben ja schon auch ausführlich über das amerikanische Militärhilfepaket hier berichtet. Und jetzt werden ein paar Dinge konkreter. Mhm. Kannst du uns das mal sagen?
Ja, da war die Woche interessant, denn Washington, also die US-Regierung, hat am Mittwoch dieser Woche die zunächst heimliche Lieferung von Kurzstreckenraketen vom Typ ATACMS bekannt gegeben, aber eben nicht die, die bisher in der Ukraine schon waren und von denen wir wussten, Reichweite so zwischen 160, 170 Kilometern, sondern welche mit deutlich größerer Reichweite, nämlich bis zu 300 Kilometern. Man habe da nicht öffentlich drüber geredet, um die Sicherheit nicht zu gefährden. Die sind wohl auch schon eingesetzt worden, etwa gegen einen russischen Flugplatz auf der von Russland illegal besetzten Krim. Und jetzt gibt es in den USA, das schreibt die Nachrichtenagentur AFP, in Regierungskreisen die Hoffnung, dass diese Lieferung auch der weitreichenden ATACMS-Raketen in Deutschland möglicherweise die Debatte um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern neu befeuern könnte. Man sagt zwar in Washington offiziell, das ist eine Entscheidung von Berlin, aber ich glaube, man kann schon konstatieren, damit dürfte der Druck auf jeden Fall größer werden. Es gibt dann noch ganz kurz notiert die Meldung, dass die amerikanische Regierung langfristige Militärhilfen für die Ukraine jetzt auf den Weg bringen will. Umfang etwa 6 Milliarden Dollar, knapp 5,6 Milliarden Euro. Das ist ein Programm, das vor allem Rüstungsunternehmen in den Vereinigten Staaten betrifft, die dann Geld kriegen, um langfristig Kiew mit Material zu versorgen. Das Ganze ist eben auf nicht nur Monate, sondern Jahre angelegt. Da geht es um Flugabwehr, da geht es um Raketenwerfer, Artilleriesysteme. Bedeutet aber eben auch, dass man offenbar davon ausgeht, dass dieser Krieg eben nicht morgen vorbei ist. Und nach allem, was wir sehen, sieht es ja auch wirklich nicht danach aus.
Aber auch Russland rüstet auf, jedenfalls nach Berliner Erkenntnissen. Da hatte sich doch diese Woche der Bundesverteidigungsminister geäußert.
Genau, er war bei uns in der ARD in der Sendung Maischberger, Herr Pistorius, und hat gesagt, dass nach seinen Erkenntnissen die russische Rüstungsproduktion eigentlich schon über das hinausgeht, was aktuell für diesen illegalen Angriffskrieg benötigt werde. Man produziere Waffen und Munition über den Bedarf hinaus. Registriert werde, wie etwa mit steigenden Rüstungsausgaben oder einer Anordnung der Kriegswirtschaft. Zitat Pistorius, ein großer Teil oder ein Teil dessen, was neu produziert wird, gar nicht mehr an die Front geht, sondern in den Depots landet. Er wird schon wissen, was er sagt. Da gibt es ja Geheimdienste, die sowas relativ genau mitkriegen. Er hat zugleich auch vor weiteren militärischen Ambitionen von Präsident Putin gewarnt und gesagt, man könne jetzt nicht naiv sein und sagen, das mache der nur aus Vorsicht, also mehr produzieren, als er im Moment verbraucht an der Front. Das macht er, weil er im Zweifel was vorhat oder haben könnte. Und darauf wird man natürlich gerade im Baltikum oder im östlichen Teil Polens sehr wachsam hören, denn das ist ja so die Region, die als potenzielles nächstes Ziel für Putin gilt.
Ja, und dann noch etwas Neues von einer ganz anderen Front, wenn wir das so nennen können, Front in Anführungsstrichen. Es ist ein Problem, mit dem ja offenbar beide Seiten zu kämpfen haben, Russland, aber auch die Ukraine.
Ja, es geht um ein internes Problem und es geht ganz konkret um Bestechung. Also um Korruption, da haben wir oft schon drüber geredet. Der Fall, der jetzt hochgekommen ist in Russland, ist sicherlich größer. Da geht es um den Stellvertretenden, um einen der stellvertretenden Verteidigungsminister. Timur Ivanov heißt der Mann, gilt als enger Vertrauter von Minister Shoigu. Und das Ding zieht immer größere Kreise. Inzwischen ist ein dritter Verdächtiger offenbar in Gewahrsam. Ein zuständiges Gericht in Moskau hat am Donnerstag dieser Woche mitgeteilt, dass es sich um den Geschäftsmann Alexander Fomin handelt. Der stehe im Verdacht, diesen stellvertretenden Verteidigungsminister und auch dessen Geschäftspartner Borodin bestochen zu haben. Nun schreiben die Agenturen, die wir so lesen, dass es eigentlich in Russland sicherlich nicht selten ist, dass es Korruption gibt, aber dass einem so hohen Amtsträger wie Ivanov das vorgeworfen wird, das ist denn schon eine Rarität. Der Mann ist 48 Jahre alt. Der steht im Verdacht, dass er sich bei der Betreuung militärischer Bauprojekte ordentlich die Taschen voll gemacht haben soll. Deshalb wird ihm jetzt wohl der Prozess gemacht. Das Gericht hat konkret gesagt, auch die beiden anderen Männer, die in Gewahrsam sind, hätten dazu beigetragen, dass dieser stellvertretende Minister sogar eine besonders hohe Bestechungssumme erhalten habe. Wie hoch wird nicht gesagt. Auf jeden Fall droht allen Beteiligten jetzt jahrelange Haft. Das kann man schon mal sagen. Aber du hast es angesprochen, Korruption ist eben auch ein Problem in der Ukraine. Und da gibt es aktuell den Fall, das muss man jetzt sagen, bisherigen ukrainischen Landwirtschaftsministers Solski. Der ist festgenommen worden, nachdem er in einer millionenschweren Korruptionsermittlung offiziell als Verdächtiger genannt worden ist. Man wirft ihm vor, dass er sich in einer Zeit, bevor er Minister war, am illegalen Erwerb staatlicher Ländereien bereichert hat. Da geht es um 6,5 Millionen Euro. Also auch nicht gerade ein Pappenstiel. Der Mann hat sein Rücktrittsgesuch eingereicht, ist also erstmal nicht mehr Minister. Aber das ist ein Fall, der eben auch zeigt, dass Kiew dasselbe alte Leiden eigentlich dieser Länder immer noch nicht ganz im Griff hat. Vielleicht sogar nur in Teilen, obwohl Selenskyj und die Führung ja bemüht ist, konsequent gegen Korruption vorzugehen. Das verlangt ja Brüssel, das verlangt die EU vor einem möglichen Beitritt. Aber gerade erst, wir haben ja drüber geredet, gab es ja auch den Skandal um den ehemaligen Verteidigungsminister Resnikow. Auch der war unter Korruptionsverdacht geraten und entlassen worden. Also beide Seiten ein großes Problem, wobei in Russland Shoigu, der Minister, ein enger Vertrauter, das ist, glaube ich, erstmal, so sagen es auch alle, etwas schwerwiegender sicherlich und könnte auch zur Folge haben, dass es innerhalb des engeren Kreises um Putin jetzt noch einige Verwerfungen gibt.
Ja, Carsten, vielen Dank für deinen Blick nach Russland und in die Ukraine und über all das, was derzeit in der Ukraine passiert und in den vergangenen Wochen und Monaten auch nicht passiert ist. Darüber kann ich jetzt mit jemandem sprechen, der erst vor kurzem das angegriffene Land besucht hat. Ein Militärexperte, der uns schon häufiger mit seinem Wissen geholfen hat, die Lage in der Ukraine einzuordnen. Es ist Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations. Herr Gressel, herzlich willkommen hier im ARD-Hauptstadtstudio.
Hallo.
Sie waren jetzt 8 Tage in der Ukraine und sind Anfang der Woche zurückgekommen. Einmal kurz zur Orientierung, soweit Sie das sagen können. Wo in etwa waren Sie?
Großteils in Kiew und dann noch ein bisschen Dnipro und Lviv. Also ich war nicht zu weit Richtung dem Kampfgeschehen. Meiner Ansicht nach, weil es auch wenig bringt. Man kriegt einen ganz kurzen Einblick und es macht für die Leute, die man trifft, einen enormen Aufwand, einen da zu babysitten. Und meine Frau wird es auch gar nicht erlauben. Also wir waren schon also ein bisschen in zivilisierten Gebieten.
Das ist ein wichtiger Punkt. Wie war denn dieses Mal die Stimmung, als Sie jetzt da waren, im Vergleich zu Ihrem letzten Aufenthalt in der Ukraine?
Also das letzte Mal war ich im Herbst unten und da waren die Ukrainer in erster Linie ermüdet und ausgelaugt. Jetzt waren sie zum Großteil wütend. Das amerikanische Hilfspaket, das haben wir erst auf der Heimreise erfahren. Aber man hat natürlich gesehen, was zu Verbitterheit sorgt, ist natürlich das Ausbleiben des Hilfspaketes. Und schlimmer noch als das, dass einem alle zwei Wochen versprochen wird, sozusagen nächste Woche geht's durch. Und man weiß schon gar nicht mehr, ob man dem glauben soll oder nicht. Das Zweite ist, dass natürlich auch aus der Europäischen Union viele Ankündigungen nicht so kommen, wie sie angekündigt wurden. Die tschechische Munitionsinitiative ist spät, die Munitionsinitiative der Europäischen Union ist spät, die bilateral ausgemachten Lieferungen sind spät und das alles führt natürlich zu extremer Munitionsknappheit. Dann natürlich die ganze Geschichte, dass iranische Drohnen über Israel abgefeuert werden können und das ist keine Kriegserklärung an den Iran, aber wenn man dasselbe in der Ukraine machen würde, dann beschwört das ja sofort den Dritten Weltkrieg herauf. Da fühlt man sich schon als Staat zweiter Klasse. Die ganze Diskussion um die Angriffe auf russische Raffinerien, Russland zerbombt die Ostukraine ziemlich systematisch. Den wichtigsten Pfeiler der russischen Kriegswirtschaft umzuschießen oder zumindest zu stören, das ist da sozusagen dem Westen schon ein Dorn im Auge. Die Verzögerung von F-16, die enorm wichtig sind als Kampfflugzeuge und die sicher nicht sozusagen, also in der Zeitung liest man, es ist wegen der Pilotenausbildung, aber ja, auch das ist eine mehr oder weniger eine Ausrede. Das Schwierige ist bei den F-16 ist die Logistik und die Infrastruktur am Boden zu schaffen und da gibt es natürlich auch, ich sage es mal so, man könnte sich leichter machen, indem man es ähnlich macht wie Bulgarien mit Su-25, Mi-8 und MiG-29, indem man längerfristige Reparaturarbeiten dann nicht in der Ukraine vornimmt, sondern im nahen Ausland. In Rumänien und in Polen ist ja schon Infrastruktur für F-16 vorhanden. Aber aus Washington stößt das auf Widerstand und sozusagen die Flieger sollen in die Ukraine und dann nie wieder auf NATO-Territorium zurück, um es jetzt mal simpel auszudrücken. Mhm. Damit ist natürlich der Aufwand, den man in der Ukraine betreiben muss, um sie dort zu erhalten, um ein vieles größer. Und die Ukrainer kratzen sich natürlich auch am Kopf, warum scheinbar Bulgarien so eine mächtige Atommacht ist. Das sind so die vielen Dinge, die den Leuten dann wirklich aufstoßen. Und es ist natürlich eine horrende Ungewissheit da, wie es weitergeht und wie man sich verteidigen wird können, wenn die Materiallieferungen so spärlich ausfallen.
Die Leute, mit denen Sie gesprochen haben in der Ukraine, gibt es ein Gespräch, das Ihnen besonders jetzt in Erinnerung geblieben ist?
Oh, das sind viele. Es war enorm informativ. Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, war mit Leuten aus dem Generalstab über den Aufwuchs der russischen Streitkräfte, die Materialausstattung, den Nachschub an gepanzerten Kampf- und Gefechtsfahrzeugen und die russischen Pläne für die Sommeroffensive unterhalten habe, das war schon ziemlich beeindruckend, mal die russische Gliederung aufgedröselt zu sehen, was da alles in der Ukraine rumsteht. Also wenn man das erste und das zweite Armeekorps als Feldarmee mitzählt, weil die sind im Grunde schon so groß wie eine normale russische Armee, dann sind das 16 Stück, die in der Ukraine stehen und dann kommen noch ein paar unabhängige Marineinfanterie- und Luftlandedivisionen dazu.
Sagen Sie mal eine Zahl.
Es sind so um die 510.000 Mann. 3.400 Kampfpanzer, schöne Stange an Schützenpanzern, Artilleriesystemen. Allein in diesem Jahr rechnen sie, dass die Russen über 1.000 Artilleriegeschütze, vor allen Dingen natürlich gezogene aus dem Depot, aber immerhin über die Zahl der Verluste hinaus, also in die Ukraine mit einführen werden, also dass sozusagen die Gesamtzahl der Artilleriegeschütze. Ich habe mir jetzt die Zahl leider nicht gemerkt, ich war da beim Mitschreiben, ich habe die Folien selber und die Briefings nicht bekommen und mitschreiben war es zum Teil ziemlich steil aufgrund der vielen Daten, aber das ist mir auch schon in Erinnerung geblieben, so nach dem Motto, ja, also im Westen spottet man natürlich viel über die russische Armee, weil sie 2022 natürlich schon extrem geschnitzt hat und viele Probleme extrem offensichtlich geworden sind, aber das ist schon eine Masse an Soldaten, an Gerät und auch vor den ganzen Spekulationen habe ich schon wieder gehört, ja, jetzt also mit dem Supplement werden die Ukrainer dann wieder in die Offensive kommen. Also das Supplement reicht aus, um die Ukraine jetzt die weitere Verteidigung zumindest für dieses Jahr zu ermöglichen. Keiner weiß noch, wie es 2025 ausschaut. Aber allein die Dichte an Kräfte und sozusagen die Überlegenheit am Material auf der russischen Seite, die ist schon enorm.
Also das ist sozusagen das Mindeste, was jetzt kommen musste, ist genau. Das amerikanische Hilfspaket.
Genau. Man sieht es ja auch jetzt schon. Also die Ukraine verliert Territorium. Der russische Durchbruch nordwestlich von Avdiivka wird ja immer noch durch Kräfte genährt. Also die Ukrainer haben Schwierigkeiten mit der Artilleriemunition, die sie haben, das Gefechtsfeld wirklich abzuriegeln. Und die Russen verlegen da weitere Kräfte hinein und versuchen jetzt die Ukrainer aus der Flanke aufzurollen. Das wäre mit mehr Artilleriemunition zum jetzigen Zeitpunkt natürlich schon eine andere Sache. Das wäre mit F-16 Kampfflugzeugen, die eine bessere Munitionsauslastung haben. Also das Problem bei MiG-29, Su-27 ist ja nicht nur, dass es nicht mehr genügend davon gibt, einsatzfähig, sondern dass auch die Munition dafür schwierig zu beschaffen ist. Natürlich auch was anderes, weil die Luftnahunterstützung auch eine Rolle spielt bei diesen Angriffen. Und ja, das ist natürlich alles bitter. Und bis die amerikanische Hilfe in größeren Mengen da ist, wird das wahrscheinlich jetzt auch noch die Neuigkeiten füllen. Und das Problem wäre, ohne die Amerikaner wäre es halt so weitergegangen.
Hm. Was ist besonders wichtig jetzt an dem amerikanischen Hilfspaket? Also Artilleriemunition ist, glaube ich, selbstredend. Ja. Das ist ja klar, darüber sprechen wir seit Wochen und Monaten, dass sie fehlt. Luftverteidigung?
Ja, Patriot-Raketen. Also das ist das nächste Stück oder der nächste Endpass. Die stationäre bodengestützte Fliegerabwehr, großer und mittlerer Reichweite, da ist im Grunde nur das Patriot-System, für das man genügend Munition aufbringen kann, weil es die Munitionsproduktion gibt. Also SMPT, IRIS-T sind auch in der Ukraine, tun auch ihren Zweck. Aber das Problem ist, SMPT gibt es eine Batterie, IRIS-T, wenn ich mich jetzt nicht irre, drei. Und mit dem, was die verschießen, sind wir quasi auf dem, was wir der Ukraine an Munition bereitstellen können. Bei IRIS-T sind wir eigentlich schon ein bisschen drüber. Also da ist wirklich die Munitionsproduktion das Bottleneck. Die Franzosen versuchen, ihre Munitionsproduktion zu steigern, dass sie der Ukraine vielleicht in der zweiten Jahreshälfte eine zweite Batterie zur Verfügung stehen können. Aber dann sind wir da auch mit der Munitionsproduktion an der kritischen Grenze. Und Patriot wird halt einfach in größeren Mengen produziert. Ist in vielen Staaten eingeführt. Das heißt, es gibt, was die Lieferungen, was Rückkäufe angeht, ein bisschen eine Flexibilität. Aber wie gesagt, der Hersteller ist natürlich die USA und auch der Puffer für die Ukraine-Lieferungen sind die USA. Die kaufen Patriots aus Japan zurück, um die eigenen Arsenale wieder aufzufüllen, geben damit amerikanische Patriots an die Ukraine ab. Diese Ringtäusche, die es auch bei der Artilleriemunition gegeben hat, funktionieren zurzeit nur über die USA und mit den USA. An dem hing es ja auch. Und die großen Schläge der Russen gegen die ukrainische Energieproduktion, die wir jetzt Ende März, Anfang April gesehen habe, die waren aufgrund des niedrigen Standes an Fliegerabwehrlenkwaffen, dass man einfach wirklich leer geschossen war. Und das ist für die Ukraine ein Problem. Wobei Fliegerabwehr, muss ich sagen, das Patriot diskutieren wir auch viel. Das zweite Riesenproblem ist natürlich, dass die normale Truppenfliegerabwehr mittlerweile auch blank oder stark blank ist. Die Russen können immer tiefer mit ihren Orlan Aufklärungsdrohnen fliegen, weil sie über der Höhenreichweite von Kanonenflak fliegen und klären in der ukrainischen Tiefe für so militärische Ziele für die Lanzer-Drohnen auf. Und das trifft halt Reserven, das trifft Artilleriestellungen, das trifft Verfügungsräume, das trifft Kommandostellen und das trifft die ganze Logistik. Aber sie klären natürlich auch zivile Ziele auf, die sie dann mit Shahid-Drohnen beschießen, jede Art von Menschenansammlungen, Hochzeiten, Begräbnisse, vor allen Dingen in den wieder befreiten Gebieten, Supermärkte oder Einrichtungen für die Verteilung von humanitärer Hilfe, noch funktionsfähige Arztstationen, was auch immer man findet, wo man viele Leute auf einmal umbringen kann, das wird dann zum Ziel. Und die Ukrainer versuchen jetzt, Drohnen zu entwickeln, die diese Orlans abfangen können, quasi als einziges Mittel, weil es sowohl für die militärische Situation als auch für die zivil-humanitäre Situation ein Riesenproblem ist. Und früher hat man die Dinge einfach mit OSA oder Strela abgeschossen und ja, da gibt es nicht mehr so viele. Und es gibt auch im Westen keinen Roland, den man jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen könnte.
Die USA haben ja offenbar Attackams an die Ukraine geliefert. Das heißt in US-Medien über 100 Raketen und zwar heimlich, still und leise und dieses Mal nicht die Reichweiten reduzierten oder die mit der Reichweite 160 bis 170 Kilometer, sondern die mit der größeren Reichweite über 300 Kilometer. Und offenbar haben ja die Ukrainer die schon auf der Krim eingesetzt. Wie hilfreich ist das? Ist das tatsächlich etwas, womit die Ukrainer die Russen jetzt anders unter Druck setzen können?
Es hilft den Ukrainern enorm, weil in diesem Reichweitenbereich ihnen die Munition immer knapp war. Also sie müssen Druck ausüben auf die russische Logistik. Desto kleiner die Munitionslager und Betriebsmittellager der Russen sein müssen, um der Erkennung zu entgehen und um sich eben Schlägen zu entziehen. Desto länger die LKWs fahren müssen, desto problematischer ist es für die Russen auch gleichzeitig mit großen Verbänden anzugreifen, einfach aus logistischen Gründen, weil man den Nachschub, um solche Angriffe dann eben mit Munition und Betriebsmitteln zu nähern, nicht so nach vorne kriegt. Wir sehen jetzt, dass sie in den meisten Sektoren mit bis zu divisionsstarken Kräften antreten, also schon erheblich 20.000. Stärker, 20.000, ja, sowjetisch-russische Division ist kleiner als 10.000, ah, okay. 10.000 Mann in etwa, aber genügend Fahrzeuge, genügend Artillerie vor allen Dingen. Das ist natürlich für die Ukraine problematisch, da wird sich mit Attackams hoffentlich einiges tun, wobei wir stellen uns die Schläge auch immer einfach vor, also früher haben sie die Schläge mit gegen die russische Logistik vor allen Dingen mit Storm Shadow und mit Scalp durchgeführt. Das ist nicht nur, dass man ein Ziel auswählt und dann drauf schießt, sondern das braucht eine Vorbereitung in der Zielfindung und dann auch in der Ablenkung der russischen Fliegerabwehr, entweder durch Übersättigung oder durch elektronische Störer, durch Täuschangriffe, die sie dazu zwingen, Raketen zu verschießen, frühzeitig etc. Das wird alles gut durchgeplant, bis dann der Treffer auch wirklich sitzt. Die Russen versuchen ja auch sowohl Heim- als auch Attackams mit Fliegerabwehrraketen zu bekämpfen. Manchmal gelingt ihnen das. Und das ist halt auch ein Punkt, warum sie vor allen Dingen Waffen suchen, die ohne GPS funktionieren. Das Stören von GPS-Sendern ist ein Riesenproblem. Das Gute ist an diesen Attackams, soweit ich weiß, dass da Attackams mit Cluster-Munition dabei ist. Und in vielen Frontabschnitten ist Cluster-Munition die einzige Chance, Punktziele auch wirklich zu treffen. Mhm. Also ohne die Submunitionskörper, weil eben GPS so gestört ist, kommt man auf, also vor allen Dingen Fliegerabwehrbatterien, Radargeräte, Störsender, solche Dinge, hochwertige Waffensysteme, die können sie nur mit Cluster-Munition ausschalten. Die ganzen Präzisionswaffen, unter Anführungszeichen, die Cluster-Munition im Westen hätten ablösen sollen, die wir eingeführt haben, nachdem wir sehr leichtsinnig die Osloer Deklaration unterzeichnet haben, die sind alle unter den gegenwärtigen Bedingungen der elektronischen Kampfführung nicht einsatzfähig.
Und das ist ja die Deklaration gegen den Einsatz von Streumunition.
Von Streumunition, die Russland nicht unterzeichnet hat, die aber...
Die Ukraine ja auch nicht unterzeichnet hat.
Die Ukraine auch nicht unterzeichnet hat, aber die Europäer haben sie leichtsinnigerweise unterzeichnet und das, muss ich sagen, bietet den Russen einen erheblichen militärischen Vorteil gegenüber dem Westen. Ich meine, nicht umsonst war die ganze Friedens- und Abrüstungslobby wie immer sehr im russischen Interesse dafür, dass der Westen diese Konvention unterzeichnet und auch brav einhält, weil das Moskau natürlich einen Vorteil bringt. Und,
Die USA liefern jetzt die Attackams, haben geliefert die Attackams mit der größeren Reichweite und der Bundeskanzler ist diese Woche bei einer Pressekonferenz zusammen mit dem britischen Premier Sunak auch wieder nach Taurus gefragt worden. Und er hat gesagt, dass er weiterhin dagegen ist, der Ukraine Taurus zur Verfügung zu stellen. Nach allem, was jetzt schon dazu gesagt worden ist, Herr Gressel, fällt Ihnen noch ein Argument ein, warum Deutschland dennoch Taurus liefern sollte?
Also wenn es für den Kanzler so eine psychologische Hürde ist, was mich an der Taurus-Debatte mehr stört, ist, dass diese Debatte hier in Deutschland mit falschen Tatsachen und Tatsachenverdrehungen geführt wird. Es gibt Gründe für und wider. Das Wider erstreckt sich eher auf die Rolle von Taurus als Mittel in der konventionellen Abschreckung, als dieser ganze Unfug, der über Ziele in Moskau und Involvierung von Bundeswehrsoldaten geredet wurde. Das ist alles Blödsinn. Allein auch jetzt mit diesen Zielen. Es gibt dreimal in der Woche Konferenzen zwischen den Ukrainern und NATO-Staaten, wo also alle Ziele abgesprochen werden, sozusagen von Heimas aufwärts. Also die ganze Meer, die Ukraine greifen da irgendwie unter der Hand irgendwas an, von dem der Westen nichts weiß. Das ist alles Unfug. Selbst andere, kleinere Waffen sind also geogefenst und das müsste man mit Taurus natürlich auch machen. Das kann man auch mit Taurus machen, weil der Hersteller müsste ja sowieso für eine Systemimplementation auf Su-24 sorgen. So, aber was ich schade finde, ist, dass man das britische Angebot, Taurus an Großbritannien entweder abzugeben oder zu leasen, nicht wahrkommt, dass Großbritannien seine konventionellen Abschreckungsaufgaben innerhalb der NATO mit Taurus ausführt. Eurofighter-Integration, Taurus steht sowieso an. Ich bin eigentlich
aber dauert natürlich noch.
Ja, ich bin ziemlich schockiert, dass das nicht erfolgt ist, weil der Tornado hat ja ein Ablaufdatum schon seit längerem. und zeigt ja auch, wie wenig ernst man eigentlich das Argument Abschreckung in der NATO nimmt, weil wenn man es ernst nehmen würde, hätte man das schon längst gemacht.
Aber in Deutschland scheint es ja so zu sein, als würden sie auf die Lieferung der F-35 Flugzeuge warten.
Ja. Wobei der Taurus hat im Grunde die Reichweite, die F-35-Integration nicht zwingend erforderlich macht. Also den kann ich auch von weiter hinter schießen. Aber okay, Großbritannien hat Eurofighter, also ist in der Systemintegration sicher einfacher als Su-24. Und dann würde man der Ukraine auch die Zeit sparen, bis sie sich auf ein neues Waffensystem umlernen und man würde mehr Storm Shadows für die Ukraine freimachen. Aber ja, ich muss ehrlich sagen, mir ist die Taurus-Debatte jetzt auch ein bisschen müßig, weil es auch viele Dinge gibt, die Ukraine aus dem Westen bräuchte, wo der Kanzler hoffentlich nicht mehr das Hindernis ist, die Zum man Beispiel? Bereitstellen kann. Und jetzt sage ich es mal ganz bös gesagt, wir kriegen die Ukraine nicht im Krieg erhalten, wenn Deutschland nicht seine Position im Fahrzeugbau hier in die Waagschale wirft. Die Ukrainer schielen mit sehr lechzenden Augen auf den Lynx. Schützenpanzer sind am Schlachtfeld die universellsten und wichtigsten Systeme, werden für alles Mögliche eingesetzt, jetzt nicht nur für den Transport einer Schützengruppe im Verzögerungskampf oder im Gegenangriff, sondern vom verwundeten Transport angefangen bis zur Versorgung von vorgeschobenen Posten. Die Waffengattung in der Ukraine, by the way, die also anteilsmäßig die höchsten Verluste hat, sind Sanitäter. Die Russen machen ganz gezielt Jagd auf die ukrainischen Sanitätstrupps, weil sie wissen, dass die Truppenmoral auch stark davon abhängt, ob man geborgen wird oder nicht. Und Bergen von Verwundeten ohne Schützenpanzer ist in manchen Frontabschnitten ziemlich unmöglich. Man braucht den Schützenpanzer erstens fürs Schutzniveau und zweitens für die niederhaltende Wirkung. Ohne die Feuerunterstützung durch die Maschinenkanone geht da nichts mehr. Und auch die Puma-Einführung könnte man beschleunigen, um Marder frei zu bekommen. Und da ist halt so, da kann ich halt schwer substituieren. Qualitativ ist der Unterschied jetzt zwischen einer Storm Shadow und einer Taurus vernachlässigbar, vor allen Dingen, weil die Ukraine ja keines der beiden Waffensysteme im vollen Leistungsprofil einsetzen könnte, weil sie eben durch ihre Abschussplattform und die Schwierigkeiten im Datenverkehr die anders einsetzen muss als der Westen, da wäre das wurscht und da kann ich im Grunde viel substituieren, aber im Fahrzeugbau komme ich durch einen langen Krieg ohne Deutschland nicht durch. Dasselbe gilt auch für die Kampfpanzer. Ukrainische Kampfpanzer leiden in erster Linie am Munitionsmangel. Das trifft nicht nur die Artillerie, sondern auch dieses Waffensystem. Nur 10% der Munition, die sie kriegen, sind für Ostkaliber. Und fragt sich ja, ist der Kampfpanzer noch so relevant? Jein, er ist nicht mehr so relevant, wie wir das ursprünglich gedacht haben. Aber erstens, es wandelt sich das Bild. Die Russen zum Beispiel schicken immer stärker Jammer-geschützte Fahrzeuge ins Gefechtsfeld, auch diese Schildkrötenpanzer oder wie man sie nennen will.
Das sind diese Bilder, die wir im Internet sehen.
Genau, mit so einer Wellblechhaube angeschweißt, genau. Und oben einen riesen Jammer. Da muss man sagen, diese Panzer fahren immer mit anderen Fahrzeugen und im Grunde sind das mobile Störsender. Die haben keine Funktion, dass sie jetzt groß schießen oder irgendwas sehen, sondern die fahren im Grunde nur als stark geschützter Störsenderträger mit, um auch umliegende Schützenpanzer und Kampfpanzer durch die starken Störsender vor Drohnenangriffen zu schützen. Und das machen sie nicht schlecht. Und da ist wieder die Frage, wie wird man so einem Ding her? Und dann kann ich sozusagen, wenn ich unkonventionell, also wenn ich nicht mit Drohnen auf das Ding wirken kann, brauche ich wieder konventionelle Wirkmittel, also ein Kampfpanzer, Panzerabwehrlenkwaffe etc., um auf das Ding schießen zu können. Also das wandelt sich auch ständig.
Und jetzt kommt ja die Nachrichtenagentur AP hat berichtet, dass die Amerikaner ihre Abrams-Kampfpanzer zurückziehen, wegen der russischen Drohnen. Was für Konsequenzen kann das haben?
Also jeder Kampfpanzer ist oder jedes gepanzerte Fahrzeug hat ein enormes Drohnenproblem. Man muss sich die Front in etwa so vorstellen, dass einige Kilometer vor und dahinter der Kontaktlinie eine wirklich absolute Todeszone ist, wo man sich mit einem gepanzerten Fahrzeug maximal 15 bis 20 Minuten bewegen kann. Weil die Artillerie ist so schnell da und vor allen Dingen die Drohnen sind so schnell da und sind in einer Quantität schnell da, dass sozusagen jede Bewegung oder jede größere Bewegung unmittelbar zu Angriffen führt. Die gepanzerten Fahrzeuge, auch ein Kampfpanzer, der fährt sozusagen nicht irgendwo auf, bezieht eine Feuerstellung und wirkt dann eine Zeit in eine Stellung rein, sondern die kommen für einen spezifischen Auftrag sozusagen so schnell wie möglich rein, schießen, den Auftrag erledigen und sofort wieder raus. Dasselbe gilt für Schützenpanzer. Deren Auftrag ist dann meistens ein bisschen komplexer, weil da heißt nicht nur beschießt Ziel X, sondern Verwundete evakuieren oder einen kurzen Gegenangriff machen etc. Aber es ist im Grunde für alle, gilt das für alle Fahrzeuge. Da sind die westlichen Geräte im Grunde besser als die östlichen, weil sie höhere Mobilität aufweisen, wenn sie nicht viel zu schwer sind und im feuchten Gelände gerne versinken.
Abrams sind schwer.
Ist beim Abrams ein Problem, das ist beim Leopard 2A6 auch ein Problem. Das Problem ist, im Moment, wo er stecken bleibt, kann ich ihn auch nicht mit einem Standard-Bergepanzer, der jetzt in der ukrainischen Armee, oder einem anderen Kampfpanzer schnell anketten und rausziehen, weil der Boden ist so weich. Ich brauche zwei weitere Fahrzeuge, um so ein Ding rauszuziehen. Und das Problem ist dann eben ich habe gesagt 15 bis 20 Minuten. Jetzt habe ich hier zwei weitere Kettenfahrzeuge, die sich verbinden müssen, die ihre Abschleppketten jeweils anbringen müssen und dann gemeinsam rausfahren. Das heißt, die brauchen auch dann wirklich Einweiser, weil die zwei Fahrzeuge müssen wirklich gut synchronisiert den rausziehen. Oh, da komme ich in 15 bis 20 Minuten nicht durch. Der Moment, wo ich das veranstalte, habe ich Artilleriefeuer auf diesem Weg. Selbst wenn das irgendwo hinter der Front ist. Wie gesagt, die Drohnenaufklärung geht zu tief und dann kommt die Artillerie. Und wenn die nicht kommt, dann kommen Lancet, Loitering, Munitions etc. Deshalb sind es ein bisschen leichtere Fahrzeuge, die dieses Problem nicht haben, begehrt.
Und was ist das Problem? Weil Sie sagen, das könnte der Bundeskanzler auf den Weg bringen oder er könne dort nicht im Weg sein.
Politisch ist die Leopard 2-Debatte ja durch.
Aber Sie sprechen ja über Schützenpanzer.
Ich spreche über Schützenpanzer und auch Kampfpanzer. Also gerade bei den Kampfpanzern ältere Leopard 2A4 sind jetzt aus unserer Sicht nicht so interessant, aus ukrainischer Sicht hochinteressant, weil das Ding ist deutlich leichter ist. Modernere Geräte. Und ein Riesenvorteil, den die Ukrainer sagen, den unsere westlichen Geräte haben, sie haben innen viel mehr Platz. Und diesen Platz kann man natürlich auch füllen, wenn man den Panzer nachrichten will mit eigenen Störsendern, mit Empfangsgeräten für Drohnendaten etc. Weil natürlich von diesen 15 bis 20 Minuten, die er Zeit hat, um seinen Auftrag zu erfüllen, viel Zeit geht auch verloren, wenn der Kommandant dieses Panzerzuges oder Schützenpanzerzuges sich im Gelände orientieren muss, sich am Auftrag orientieren muss. Er war ja vorher nicht im Gelände. Wenn ich direkt Bilder einer Drohne, während ich mich annähe oder während ich mich verdeckt annäher empfangen kann, dann kann ich mich geistig schon ganz anders darauf vorbereiten. Wie schaut das aus? Wo ist es wirklich der Gegner? Wenn ich mich dann auch selber sehe und auf dem anderen Bildschirm den Feind sehe, dann habe ich ein ganz anderes Verständnis, bevor ich überhaupt aus der Deckung rauskomme und meinen Feuerauftrag dann erledige, was ich hier eigentlich zu tun habe und was nicht, und kann schneller agieren. Und das ist sozusagen das, was an dem die Ukrainer basteln, aber was sollen sie denn machen? Natürlich sind das ihre Grenzen. Und da, bös gesagt, vor allen Dingen nach 2 Jahren Krieg, jeder Mensch hat nur einen Tag von 24 Stunden und ein paar davon sollte auch schlafen. Das merkt man den Leuten auch an, dass sie enorm an der Leistungsgrenze arbeiten.
Eine letzte Frage noch zur mehr Hilfe aus Europa, und zwar die tschechische Artillerieinitiative des tschechischen Präsidenten Peter Pavel hat er ja angekündigt auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor inzwischen mehr als 2 Monaten. Da sagte er ja, er könne 800.000 Schuss Artilleriemunition für die Ukraine organisieren. Es haben sich ja auch europäische Länder gemeldet, die gesagt haben, wir finanzieren das. Deutschland hat gesagt, wir würden mehr als 570 Millionen Euro dafür zur Verfügung stellen. Was ist jetzt aus dieser Initiative geworden?
Soweit ich das Problem verstehe, aus den Informationen, die ich habe, ist, dass diese 800.000 Schuss jetzt nicht ein Hersteller irgendwo im Ausland sind, sondern das sind unterschiedliche Maßnahmen und sozusagen unterschiedliche Lose von Munitionen, von Munitionstypen, die man kaufen können. In Kombination wären sozusagen maximal 800.000 Schuss drin. Das Problem ist, je nachdem, wie zeitkritisch, wie schnell es ist, waren einzelne Lose teurer als andere. Und dann natürlich in den Gesprächen mit den EU-Mitgliedstaaten will natürlich jeder sozusagen dort investieren, wo man pro Euro das meiste Geschoss dafür kriegt. Das ist aber dann meistens nicht die schnellste Variante, weil desto schneller es gehen muss,
desto teurer
ist es. Das Zweite ist, dass einige Staaten bilateral bei Drittstaaten auch bestellen und dann gesagt haben, nachdem sie gesehen haben, sozusagen wie viel es kostet, wo es hingehen will, nö, dann machen wir weiter und bestellen bilateral, was schön und gut ist. Ich fürchte nur, hier bieten sich einige europäische Staaten, nachdem sie sich gegenseitig nicht informieren, wo sie kaufen und in welcher Quantität sie kaufen, gegenseitig in Drittländern aus. Und das Problem ist, es sind vor allen Dingen kleinere Staaten, die übrig geblieben, die diese Munitionsinitiative unterstützen. Und deshalb sind wir, was die Anzahl der bestellten Munition angeht, nicht dort, wo wir stehen sollten. Und deshalb verzögert sich das Ganze auch immer weiter nach hinten. Auch da muss man sagen, dürfte es den Tschechen ähnlich ergangen sein wie allen anderen auch. Man geht in den Rest der Welt, man redet mit Firmen und es wird einem ein sehr promptes Lieferdatum versprochen. Und wenn dann der Kugelschreiber das Papier berührt, dann kommen alle möglichen Gründe, warum das ursprünglich versprochene Lieferdatum doch überschritten wird.
Also ist denn jetzt schon was geliefert worden? Wissen Sie das?
Soweit ich weiß, es kommt ein bisschen was in der Ukraine an, es ist aber in der Quantität nicht ausreichend. Das Problem ist, die Summe aller Maßnahmen, also die EU-Munitionsinitiative, die bilateralen Lieferungen aus eigenen Beständen, gut, die sind verschwindet klein, die bilateralen Bestellungen bei Drittstaaten, um sie in der Ukraine zu liefern, und die tschechische Munitionsinitiative zusammen haben es jetzt in diesem Frühjahr bei weitem nicht geschafft, die Ukraine am defensiven Minimum bei der Artilleriemunition zu halten, haben es auch nicht geschafft, das zu kompensieren, was die Amerikaner hätten liefern sollen. Das ist natürlich ein trauriger Ausblick, wenn wir auf die amerikanische Präsidentschaftswahl schauen und die Möglichkeit, die Ukraine am Leben zu erhalten, sollte es dort zu Verwerfungen kommen.
Gibt es irgendetwas Positives, was Sie zum Schluss uns sagen können? Oder weil das Gespräch ist schon sehr getragen von zwischen zynisch und frustriert klingen Sie.
Ich muss ehrlich sagen, es ist zunehmend schwieriger, hier bei Laune zu bleiben. Vor allen Dingen muss ich da wirklich anmahnen, also dass die Hilfe für die Ukraine vor allen Dingen von uns Europäern enorm schlecht gemanagt ist. Was meine ich damit? Ich meine nicht, dass die Bundeswehr hier schlecht managt, wenn sie den Befehl bekommt, etwas zu unterstützen oder auszubilden. Die macht das großartig. Und auch bei dieser Reise, die ich jetzt gehabt habe, großes Lob an die deutsche Botschaft und an stellvertretenden Militärattaché, der auch da sehr aktiv ist. Also da kann ich nicht meckern. Aber es politisch wird schlecht gemanagt. Wie gesagt, Einzelstaaten informieren sich nicht gegenseitig, wo sie bestellen und in welcher Quantität. Sie informieren die Kommission sehr schleppend oder gar nicht. Wir informieren uns nicht im Voraus, was wir planen abzugeben. Und wenn wir uns im Voraus informieren, dann zum Teil sehr schleppend oder oft erst dann hinten nach. Munition und Fliegerabwehrlieferungen werden nicht langfristig durchgeplant. Bei den meisten Staaten, und ich nehme jetzt, also da ist Deutschland kein Einzelfall, das ist bei allen Staaten, die ich kenne, mit denen ich in Verbindung stehe, sind die Hilfspakete, die kommen politisch in ihrer Qualität und ihrer Quantität meistens 1-2 Wochen zustande, bevor sie verkündet werden. Es gibt keine langfristige Planung, was muss welcher Staat über das Jahr hinaus bereitstellen, damit ich das Nötige zusammenkratze, damit es in die Ukraine geht. Damit wird jeder Rammstein-Event, jedes Foreign Affairs Council wird immer zu einer Zitterpartie, was wer kratzt, wo man sich dann gegenseitig Druck aufübt, kannst nicht du noch hier einen Esel dazustellen, wenn ich habe schon ein Maultier geschickt etc. Das ist alles schön und gut, aber das ist keine Planung. Hm. Und das ist für die Ukraine nicht nur bitter, dass sie wenig bekommt, es ist extrem bitter, dass in der Ukraine, auch im ukrainischen Generalstab, keiner wirklich planen kann, mit welcher Mittelausstattung muss ich diesen Krieg in diesem Jahr führen. Man sieht relativ gut, was auf der russischen Seite passiert. Und die Möglichkeiten, dagegen zu planen, sind aufgrund dieser planerischen Unsicherheit enorm schwierig. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist das Frustrierendste in der ganzen Geschichte, dass wir nach 30 Jahren Friedensdividende nicht die beste Materialausstattung zu haben, die Ukraine mit vollen Unterhosen bereitzustellen, das ist gegessen, ja, das ist halt so. Aber das ist nach 2 Jahren Krieg immer noch so kleinteilig und so wenig durchgeplant, die ganze Sache angehen. Das ist halt schon ziemlich schockierend, weil das hätten wir trotz aller Probleme im Materialsektor und trotz unserer Rüstungsindustrie, die natürlich runtergefahren ist und die jetzt lange braucht, um wieder in die Gänge zu kommen, das hätten wir trotz all diesen Dingen schon besser machen können.
Herr Gressel, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Expertise und auch für Ihren Besuch im Studio. Wir sprechen uns wieder. Ich weiß gar nicht, woher da die Hoffnung kommen soll, dass wir da irgendwie positiver sprechen können. Es ist halt das, was es ist.
Ja, also wenn es eine Hoffnungsstimme gibt, dann ist es die Kreativität der Ukrainer, Dinge zu improvisieren, die ihnen weiterhelfen. Wie gesagt, das Thema Systemintegration ist bei allen Waffenlieferungsdebatten wahrscheinlich unterschätzt. Ist natürlich etwas, das die Ukrainer selber hinbringen müssen. Unser Unterstützungsanteil ist da in erster Linie Geld und in zweiter Linie Beratung und Unterstützung von Ausbildungs- und Planungsstrukturen in der Ukraine, das schneller hinzukriegen, als sie das vielleicht jetzt machen, oder zentraler, geplanter hinzukriegen, als sie es jetzt machen. Jetzt machen wir das zum Großteil über private Spenden und individuelle Zusammenarbeit zwischen einzelnen Brigaden und einzelnen Firmen in der Rüstungsindustrie, die ihnen Lösungen zur Verfügung stellen, und sie experimentieren darum, was besser ist. So eine dezentrale Modernisierung hat den Vorteil, dass man viel schneller reagieren kann als auf der russischen Seite, weil sozusagen es eine Parallelentwicklung in verschiedensten Projekten gibt und man sieht dann, was das Beste ist. Und das Problem ist, man muss den Ukrainern dann halt helfen, das Beste oder das, was sich dann wirklich als funktionierend herausgestellt hat, dann in größeren Stückzahlen einzuführen als Material und die Leute darauf zu trainieren im Sinne von Personal.
Also setzen wir auf die Kreativität der Ukrainer und auf das Geld aus dem Westen. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio.
Gern geschehen. Jetzt gebe ich eine Ruhe.
Wir hören uns dann am kommenden Dienstag wieder. Bis dahin freuen wir uns über Ihre, über Eure Kritik, Anregungen, auch Lob. Das alles bitte wie gewohnt per Mail an streitkräfte@ndr.de. Damit verabschieden sich Anna Engelke und Carsten Schmiester.
Und zum Schluss noch eine Hörempfehlung für einen Podcast vom Deutschlandfunk, und zwar für die neueste Folge des Politik-Podcast. Es geht darin um die Frage Bundeswehr, was ist uns Verteidigung wert? Und die Kollegen Frank Capellan und Markus Pindur haben mich netterweise in ihr Hauptstadtstudio eingeladen, um mit ihnen darüber zu sprechen. Das hat Spaß gemacht, und den Link zur neuen Folge des Politik-Podcasts, den gibt's in den Shownotes.
RD.